SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Einbildung, Fantasie, Imagination. Das ist ja alles nicht real und somit für die meisten von uns wertlos. Nicht so für den Psychologen Fred Mast. Fantasie und Imagination sind für den Schweizer Universitätsprofessor die wichtigsten psychischen Eigenschaften des Menschen. Imagination ordnet unsere Sinneseindrücke ein. Sie befähigt uns zu Empathie und Kreativität. Wir können mit ihrer Hilfe unsere Handlungen vorwegnehmen und besser Entscheidungen treffen. Und über die Kraft der Fantasie spreche ich heute Abend mit dem Wahrnehmungspsychologen Fred Mast. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Ich stelle mir jetzt vor, dass dies eine großartige Sendung wird. Ist das gut oder schlecht für unser Gespräch?
Ja, ich denke, das ist eher gut für unser Gespräch. Sie haben eine positive Erwartung und ich denke, das macht den Geist frei für innovative Ideen.
Wie häufig kommt es eigentlich vor, dass sich Wissenschaftler mit Imagination und Fantasie beschäftigen?
Ja, nicht so oft, wie man sich eigentlich das vorstellen würde. Die Imagination ist eben etwas Subjektives und das Subjektive hat immer so ein bisschen den Nimbus des sehr Komplizierten, des hoffnungslos Verwirrten, dass man es nicht richtig durchdringen kann. Aber die Wissenschaft zeigt eben, dass es durchaus möglich ist, dass man solche Prozesse auch messen kann, objektivieren kann und sie auch eben einer wissenschaftlichen Analyse zugänglich machen kann.
Über die Imagination sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem mit dem Wahrnehmungspsychologen Fred Mast. Eine Oase in der Wüste, ein fliegendes Schiff, ein See auf der Autobahn. Solche Luftspiegelungen beweisen, wir können unseren Augen nicht immer trauen. Was wir wahrnehmen, muss nicht wahr sein. Über die Imagination und was dabei in unserem Gehirn vorgeht, hat der Psychologe Fred Mast ein Buch geschrieben. Black Mamba oder die Macht der Imagination, wie unser Gehirn die Wirklichkeit bestimmt, heißt es. Und Professor Fred Mast ist heute Abend mein Gast. Herr Mast, gemeinhin nehmen wir ja an, dass das, was wir mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen, der Realität entspricht. Sie sagen, die Wirklichkeit entsteht im Gehirn. Inwiefern?
Ja, das ist etwas, woran man nicht ständig denkt, aber an unserer Wahrnehmung ist immer ein Stück Imagination drin. Das heißt, die Informationen, die von den Sinnesorganen kommen, vom Auge, vom Ohr, die haben eigentlich schlechte Qualität. Wir sehen eben nicht mit den Augen, wir sehen mit Hilfe der Augen. Deshalb brauchen wir immer Erwartungen, Vorerfahrungen, die wir an die Welt herantragen. Und erst aus dem Zusammenspiel von den Informationen der Sinnesorgane und dem, was unser Gehirn aus diesen Informationen macht, daraus resultiert erst die Wahrnehmung. Wir brauchen für Wahrnehmung eigentlich gar keine Informationen von den Sinnesorganen. Unsere Träume zum Beispiel sind ein Beispiel. Dort haben wir Wahrnehmung, aber es kommt kein Eingang von den Sinnesorganen rein.
Und das fliegende Schiff, das man glaubt zu sehen, würde ein fliegendes Schiff sein, wenn ich die Vorerwartungen nicht hätte in meinem Kopf.
Richtig, diese Vorerwartungen, die wir eigentlich für die Wahrnehmung benötigen, die können wir natürlich auch abgekoppelt von der Wahrnehmung laufen lassen. Wir haben so einen Wirklichkeitssimulator in uns, der in uns Wahrnehmungswelten entstehen lassen kann, wie zum Beispiel eben ein fliegendes Schiff. Und daraus können wir eben Wahrnehmungseindrücke hervorrufen, die allerdings nicht der Realität entsprechen. Es ist nur eine Simulation, allerdings eine sehr brauchbare Simulation.
Polizeibeamte, die können ja ein Lied davon singen, wie wenig unseren Sinnen zu trauen ist, wenn Augenzeugen einer Tat beschreiben sollen, wie der Täter aussieht zum Beispiel. Warum können wir das nicht?
Ja, weil wir sind uns nicht bewusst, dass unsere Wahrnehmung nicht eins zu eins die Welt abbildet. Jeder hat seine Daten, die er kriegt von der Welt, Sinnesdaten, Sinnesinformationen, aber die müssen verarbeitet werden. Und dort kommen natürlich die Unterschiede rein zwischen den Personen. Die Aufmerksamkeit spielt natürlich eine Rolle, wo man gerade hinschaut, wo man gerade fixiert ist und so weiter. Also da gibt es sehr viele verschiedene Faktoren, die letztlich die Wahrnehmung beeinflussen können. Und gerade bei Zeugen ist es so, dass alle in einem anderen mental, leicht anderen mentalen Zustand sind und daraus gehen eben auch diese unterschiedlichen Berichterstattungen hervor.
Und wenn ich eine Vorannahme habe, wie ich glaube, wie ein Täter aussieht, dann projiziere ich das da rein in das, was ich gesehen habe?
Natürlich, das sind gewisse Vorannahmen, die Sie haben und dann haben Sie natürlich eher die Tendenz dazu, in diesen oft sehr schnellen Situationen etwas hineinzuinterpretieren, was gar nicht da war und auch zu handeln manchmal.
Ein anderes Beispiel für Imagination ist der Placebo-Effekt. Pillen ohne Wirkstoff wirken doch, wenn der Patient daran glaubt. Wie funktioniert das? Was passiert dabei im Hirn?
Ja, es gibt verschiedene Formen von Placebo-Effekt. Ein Themengebiet, wo der Placebo-Effekt sehr gut erforscht ist, ist der Schmerz, Schmerzwahrnehmung. Und dort ist es in der Tat so, dass bei Einnahme von Placebo-Präparaten körpereigene Endorphine ausgeschüttet werden, also körpereigene Substanzen, die sich wiederum an Rezeptoren binden können und die Schmerzwahrnehmung unterdrücken können. Ja. Also eigentlich ist der Placebo-Effekt physiologisch eine sehr ernste Sache, sehr gut erforscht. Und man hat ihn sogar so gut erforscht, dass man ihn blockieren kann durch Eingabe von Medikamenten, die den Placebo-Effekt unterdrücken können.
Auch der Liebeskummer ist eine Folge der Imagination. Inwiefern?
Ja, wir haben natürlich nicht nur Erwartungen an die Welt, wie die unsere Umwelt beschaffen ist, sondern auch Erwartungen an unseren Partner, der sozusagen auch ein Stück weit zur Umwelt gehört, in der wir leben, zur sozialen Umwelt. Und wenn der Partner nicht mehr da ist, zum Beispiel nach einer Trennung, dann läuft diese Maschinerie in uns natürlich weiter. Wir haben ständig diesen internalisierten Partner, mit dem wir uns austauschen möchten, mit dem wir irgendwelche Gespräche führen möchten, Meinungen einholen möchten, aber er ist eben nicht mehr da. Und das ist eben dann sehr schmerzvoll, wenn man seine Imagination dann eben nicht mehr mit der Realität abgleichen kann.
In diesem Fall schadet die Imagination eher. Wann ist sie denn nützlich?
Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie verreisen in den Urlaub und Sie haben die Koffer gepackt und Sie wollen diese nun in den Kofferraum einpacken. Aber Sie wissen nicht genau, ob die Platz haben. Es wird eng werden. Dann überlegen Sie sich vermutlich, wie Sie die Koffer anordnen können. Legen Sie den einen großen waagrecht hin und den anderen die kleineren obendrauf oder umgekehrt. Sie schieben den großen aufrecht ganz nach hinten und schauen, ob es vorne noch Platz hat. All das sind Simulationen, die Sie vornehmen. Sie spielen das im Geiste durch, in der Imagination, bevor Sie handeln. Weil sonst, wenn Sie kopflos drauf loshandeln, müssen Sie die Koffer einpacken, wieder rausholen, wieder neu beginnen und so weiter. Das kostet sehr viel Energie. Das ist ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wo unsere Imagination natürlich sehr hilfreich ist.
Ist die aktuelle Angst vor dem Coronavirus eigentlich auch ein aktuelles Beispiel von Imagination?
Ja und nein. Also wir haben natürlich sofort bestimmte Vorstellungen davon, was das ist. Und sobald wir im Zug jemanden niesen hören oder so, denken wir schon wieder, das ist ein Verdachtsfall. Und insofern projizieren wir natürlich auch unsere Gedanken sehr schnell auf das, was wir erleben tagtäglich. Und dort ist es auch eher schädlich. Es gibt ja noch viele andere Infekte, die ebenfalls noch da sind, neben dem Coronavirus. Die sind ja nicht plötzlich weg. Aber wir haben dann natürlich Tendenz, vorwiegend dann Corona-Infektionen zu vermuten.
Und dass viele dann an das Schlimmste denken und Lebensmittel bunkern, ist auch eine Form von, naja, negativer Imagination.
Ja, ich denke auch, dass dann solche Handlungen induziert werden durch solche Vorstellungen. Ich denke auch, das ist nicht angebracht und das ist sicher der Imagination anzulasten, dass man hier eine gewisse Information sehr, sehr hoch gewichtet und sein Handeln darauf anstellt, was nicht angemessen ist.
Information ist ein Stichwort. Immer mehr Menschen nehmen nur die Nachrichten wahr, die sie glauben wollen. Alles andere wird als Fake News abgetan. So zimmert sich jeder seine eigene Realität. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
Ja, es ist schon eine große Herausforderung uns, was wir als Realität einstufen. Was ist eigentlich die Realität? Klar hat man die Tendenz, sich Informationen zu beschaffen, die der eigenen Weltsicht entsprechen. Das macht, glaube ich, jeder irgendwie so. Aber es geht natürlich dann, im Extremfall kann es bis zur Verschwörungstheorie kommen, wo man sich nur noch unter Gleichgesinnten austauscht und natürlich ständig seine eigene Weltsicht bestätigt kriegt. Aber nur in einer kleinen Gruppe. Und das ist die Gefahr, wenn man keine externen Informationen einholt, die seine eigene Weltsicht infrage stellen können. Dort sehe ich die Gefahr, dass man eben sehr stark dann konstruiert, seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Aber ein Stück weit macht das natürlich jeder.
Wir sprechen heute über die Kraft der Imagination. Der Wahrnehmungsforscher Fred Mast ist mein Gast. Herr Mast, Fantasie verhilft zu einem besseren Verständnis der Realität, sagen Sie. Aber Fantasie hat ja ein schlechtes Image. Warum eigentlich?
Ja, man hat oft Fantasie mit einer gewissen Entrückung von der Realität gleichgesetzt, aber das ist nicht zutreffend. Fantasie hat eben das Potenzial, uns zu einer besseren Realität, zu einem besseren Verständnis von Realität zu verhelfen. In der Fantasie überlegt man sich ja auch, wie könnte es denn sonst sein? Und dieses kontrafaktische Denken, also gegen die aktuellen Fakten, das hilft uns ja manchmal, neue Möglichkeiten zu sehen, wie man die Realität eben auch erklären kann.
Hatte die Fantasie denn schon immer so ein schlechtes Image?
Nein, die hatte nicht immer ein schlechtes Image. Ich denke, das zeigt sich auch in der Geschichte, dass die Fantasie eben sehr stark als Kraft der Schöpfung betrachtet wurde, dass es eine Quelle der Inspiration war. Und erst später in der Zeit hat man sich langsam eben zu stark an der Realität orientiert, zu der wir ja ohnehin keinen direkten Zugang haben.
Also je mehr die Vernunft in den Vordergrund gerückt ist, desto mehr hatte die Fantasie das Nachsehen.
Das ist so.
Mhm. Gibt es denn ein zu viel an Fantasie?
Ja, das gibt's schon. Man kann natürlich auch auf bestimmte Fantasien fixiert sein. Und dann ist man nicht mehr frei. Man ist nicht mehr frei, andere Informationen aufzunehmen und diese auch entsprechend in sein Verständnis zu integrieren. Das gibt es natürlich schon, dass man völlig von bestimmten Fantasien geleitet ist und mit diesen Fantasien die Welt erklären will.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, Verschwörungstheorien zum Beispiel sind ein Beispiel davon, dass man eine ganz bestimmte Sichtweise hat, die an sich keine schlechte Idee ist. Die Basis von Verschwörungstheorien sind keine schlechten Ideen. Man muss sie einfach ab einem bestimmten Stand der Dinge, muss man sie wieder fallen lassen, weil sie einfach nicht der Realität entsprechen, nicht mit anderen Informationen übereinstimmen. Sie lassen sich nicht unterstützen. Aber manchmal ist es ja so, dass man eine alternative Erklärung hat, für die vielleicht kontraintuitiv ist, an die man nicht gedacht hat. Und trotzdem hat sich dann gezeigt, dass das genau die bessere Erklärung der Wahrheit ist. Das kann durchaus sein.
Nun erlauben wir Kindern sehr viel Fantasie. Denken Kinder dadurch anders?
Ja, Kinder haben sicher sehr viel Fantasie. Sie können Zeitreisen machen, in die Zukunft reisen, wieder zurückreisen. Sie wollen Zeitmaschinen bauen und solche Dinge. Das machen Erwachsene eigentlich eher weniger. Aber das hilft ihnen, den Kindern auch. Manchmal sind Eltern etwas besorgt, dass ihr Kind zum Beispiel mit einem imaginären Freund spricht oder einer imaginären Freundin. Und da können Eltern schon mal besorgt sein, weil das sind ja Personen, fiktive Personen, die es gar nicht gibt, mit denen sich ihr Kind hier unterhält. Aber es hat sich gezeigt, dass das völlig ungefährlich ist. Ganz im Gegenteil, die Kinder spielen mit der Fantasie und können sogar besser, wenn sie solche imaginären Freunde haben, das gibt Studien dazu, besser zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Also das ist sogar eine Spielwiese, in der sie sich üben in der Unterscheidung von Realität und Fantasie.
Wie wirken sich denn Computerspiele auf die Fantasie aus? Eigentlich sind sie ja auch Imagination.
Ja, die sind Imagination. Die sind halt so, dass sie sehr visuell aufgebaut sind und das sind alles fiktive Welten, imaginäre Szenarien. Insofern ist der Aufbau des Spiels sicher mit Fantasie, geht sicher mit sehr viel Fantasie einher. Man braucht Fantasie, solche Spiele zu konzipieren. Wenn man sie aber spielt, ist man doch dann im Spiel drin und die Fantasie wird sozusagen dominiert durch die Fantasie, die im Spiel vorgegeben ist. Und Fantasie hat ja den Vorteil, dass man flexibel seine eigenen Fantasien entwickeln kann. Und das ist bei den Spielen nicht unbedingt der Fall. Trotzdem gibt es natürlich Spiele, Computerspiele sind nicht nur zu verteufeln, sie haben doch auch sehr viele positive Effekte auf die mentalen Funktionen. Das wurde auch nachgewiesen, dass es da durchaus positive Effekte gibt. Auch in Bezug auf die Fantasie würde ich allerdings die Spiele nicht so stark in den Vordergrund rücken.
Wenn wir nachts träumen, dann scheint unser Gehirn seiner Fantasie freien Lauf lassen zu können. Was sind nächtliche Träume? Haben die einen Nutzen?
Ja, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Ansätze, wie man Träume, den Nutzen von Träumen versucht zu erklären. Interessant an den Träumen ist sicher, dass wir eben auch dort Wahrnehmungen haben. Also es sind wirklich Wahrnehmungen und das weiß man schon aus verschiedenen Studien, dass im Gehirn Areale aktiviert werden beim Träumen, die gleich sind wie diejenigen, die auch aktiviert sind, wenn wir etwas wahrnehmen. Also wenn wir etwas sehen zum Beispiel, da weiß man, da gibt es visuelle Areale im Gehirn, die bei der Wahrnehmung visueller Informationen beteiligt sind. Und genau diese Areale werden auch aktiviert, wenn man im Traum solche visuelle Erlebnisse hat. Und das zeigt eigentlich, dass der Traum doch sehr, sehr real ist. Für das Gehirn ist es eine Realität in der Zeit. Die Funktion Da gibt es verschiedene Ideen natürlich dazu. Eine ist zum Beispiel, dass man im Traum auch wieder so das System laufen lässt und Wirklichkeiten generiert und auch dort irgendwie das System trainiert. Es ist wie eine Art Trainingsplatz für das Gehirn, in dem zum Beispiel unübliche Szenarien, die man nicht so oft sieht in der Realität, auch mal eingeübt werden, damit man sie dann besser erkennt, wenn sie tatsächlich im Wachzustand mal eintreten.
Sind wir eigentlich die einzigen Lebewesen, die imaginären? Ist das unser evolutionärer Vorteil?
Ist unser großer evolutionärer Vorteil, dass wir sehr viele Freiheitsgrade haben, wie wir auf die Imagination zugreifen können. Tiere, Schimpansen zum Beispiel, haben auch Imagination, aber diese Imagination ist immer an einen bestimmten Motivzustand gebunden. Also wenn der Affe Hunger hat zum Beispiel, dann ist er durchaus dazu fähig, Imagination zu haben, um seine Nahrungsbeschaffung zu erledigen. Da kann er sehr inventive Lösungen finden. Aber er tut es nicht mehr, wenn er seinen Hunger gestillt ist. Und wir können sozusagen unabhängig von der aktuellen Motivlage auf unsere Fantasie zugreifen und haben immer diesen Wirklichkeitssimulator im Kopf und können alles Mögliche planen, auch sehr langfristig in die Zukunft hinein. Wir machen Karriereplanung, Tiere machen keine Karriereplanung.
Gäbe es denn ohne Imagination Innovation und Fortschritt?
Ich denke nicht, ja. Das ist wirklich die Voraussetzung, dass wir neue Verknüpfungen machen können. Das ist sehr wichtig, dass wir neue Informationen zusammenführen können, an die man vielleicht nicht gedacht hat. Und das machen wir eigentlich in unserer Imagination, dass wir neue Ideen dort erproben. Vieles wird auch wieder verworfen von der Imagination. Imagination ist kein Allerweltsheilmittel für alles, aber es entstehen dort eben neue Lösungen, die dann durchaus ein Problem lösen können, auf eine innovative Art und Weise, woran man bisher nicht gedacht hat. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Fortschritt und Innovation gibt ohne Imagination.
Ghost of a Story von I Am the Morning in SWR 2 Tandem. Der Wahrnehmungspsychologe Fred Mast ist heute Abend mein Gast. Er ist Professor für Psychologie an der Universität Bern und leitet dort die Abteilung für kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Forschungsmethoden. Herr Mast, wie forscht man denn im Bereich der Imagination?
Ja, also die Imagination kann sehr gut experimentell untersucht werden. Wenn man Wahrnehmung untersucht, dann ist es eigentlich relativ klar, man zeigt irgendeine visuelle Information, ein Bild, ein Gesicht und so weiter und hat immerhin diesen Reiz, den man kontrollieren kann. Bei der Vorstellung oder bei der Imagination ist es ein bisschen anders. Man muss die Leute instruieren, sich bestimmte Informationen vorzustellen. Ja, da muss man sich sehr gut instruieren, das zu tun. Und dann im Experiment machen wir dann Forschung dazu, indem sie gleichzeitig zu dieser Imagination eben noch eine Bewegung erfahren oder einen visuellen Reiz sehen zum Beispiel. Wir sind immer daran interessiert, dieses Zusammenspiel zwischen Imagination und Wahrnehmung zu untersuchen und eben auch herauszufinden, inwieweit diese Parallelität eigentlich geht. Die Parallelität, dass eben in der Imagination sehr stark wahrnehmungsbezogene Strukturen mit einbezogen sind.
Welche Rolle spielt die virtuelle Realität in Ihrer Forschung?
Ja, eine große natürlich. Die virtuelle Realität gestattet uns, Szenarien zu simulieren, die sonst gar nicht realisierbar wären, also computeranimierte Welten zu erzeugen, in denen dann die Personen auch interagieren können. Das ist ganz wichtig. Also computererzeugte Welten kann man auch am Bildschirm anschauen, aber in der virtuellen Realität hat man eben die Möglichkeit, dass Personen darin interagieren können, bestimmte Handlungen zeigen und die Welt adaptiert sich dann wieder, je nachdem, was die Versuchsperson gerade gemacht hat.
Kann man Fantasie denn messen?
Ja, kann man messen. Natürlich, das klassische Instrument ist natürlich so eine Art Fragebogen. Mhm. Und da gibt es Instrumente. Wir haben auch einen entwickelt dazu, der die Fantasie misst. Solche Fragebogen, ob schon sie durchaus gut sind, haben natürlich immer ein bisschen die Einschränkung, dass es doch auf selbst deklarierten Leistungen beruht, also wie man sich selber einschätzt. Das muss nicht immer der Realität entsprechen.
Aber sind die Menschen eher in solchen Fragebögensituationen dazu, neigen sie eher dazu, sich weniger fantasievoll darzustellen oder mehr fantasievoll?
Ja, also die Tendenz, eine sozial erwünschte Antwort zu geben, ist sicher da und in den Fantasiefragebogen gibt es natürlich auch Fragen, die so auf Kreativität, auf neue Ideen haben, ansprechen. Und das ist sicher etwas, wo die Leute wahrscheinlich eher dazu tendieren. Das haben sie auch. Mhm. Ja, also sicher eine Art der Selbstdarstellung spielt da sicher unbewussterweise natürlich mit.
Aber in dem Zusammenhang hat Fantasie dann doch wieder einen hohen Stellenwert.
Ja, weil die Komponente mit der Kreativität sicher, die Komponente mit der Entrückung von der Realität eher weniger.
Ihr Vater war Physiker im Bereich Optik.
Ja.
Haben Sie von ihm Ihr Interesse an Wahrnehmung?
Ja, er hat natürlich sehr stark an der Physik gearbeitet, am Reiz, also an dem, was passiert, bevor es auf unser Auge eintrifft. Das hat ihn interessiert, die Wahrnehmung eher weniger. Aber die Gespräche mit ihm haben mich dann schon eher, habe ich gemerkt, dass mich weniger die Optik interessiert, sondern eher das, was danach kommt. Und insofern haben wir doch einen Austausch gehabt, der anregend war. Wir waren oft nicht der gleichen Meinung, aber es war doch immer ein Austausch, der mich angetrieben hat.
Wie alt waren Sie da, als Sie mit ihm über Wahrnehmung und Realität und Fantasie diskutiert haben?
Sicher so 14, 15 hat das sicher angefangen. Aber ich erinnere mich noch als Kind einmal, da fuhren wir über eine Straße, also als Achtjährige oder so fuhren wir über eine Straße und es war dann heiß im Sommer und die Straße war ganz gerade, so eine Asphaltstraße und in der Ferne sah ich so eine Pfütze auf der Straße liegen und dann fuhren wir auf diese Pfütze zu und plötzlich war sie nicht mehr da. Und das war auch komisch irgendwie, warum soll mitten im Sommer, es war kein Regentag, warum soll da eine Pfütze auf der Straße liegen? Habe ich mich gewundert und das hat mich dann irgendwie beschäftigt, habe ich auch mit meinem Vater besprochen, wieso sehen wir Dinge, die es nicht gibt, und für ihn war das irgendwie immer ein Fehler im System und so, aber für mich ist es dann eben mit der Zeit später erst natürlich klar geworden, dass wir eben bei der Wahrnehmung sehr stark, unsere Wahrnehmung auch, dass sehr viele konstruktive Elemente dabei sind, die wir mit einbringen als wahrnehmende Person.
Da haben Sie sich also schon sehr früh mit der Imagination beschäftigt. Später haben Sie Psychologie und Philosophie studiert. Zwei Fächer, die zwar viel gemeinsam haben, aber oft so als Gegenspieler gesehen werden. Psychologie, Philosophie, also die Methoden sind andere, die Ziele auch. Wie passen diese beiden Fächer für Sie zusammen?
Ja, die Philosophie hat natürlich sehr viel über konzeptuelle Arbeit geleistet, was eigentlich Vorstellung ist, was Imagination ist, was Wahrnehmung ist. Und das ist eigentlich die Stärke der Philosophie, sind eher die Definitionen, die Konzepte. Man kommt dann aber dann doch, wenn man sein Wissen erweitern will, braucht es dann doch Forschungen, empirische Forschungen. Und das macht natürlich die Psychologie mit ihrer ganzen experimentellen Vorgehensweise auch. Und das hat mich natürlich dann in die Psychologie gezogen, weil sie eben auch Daten liefert, Daten aufnimmt, Experimente durchführt und das Ganze eben auch aktiv anzugehen vermag.
Wie werden Sie von den Kollegen wahrgenommen, wenn Sie Psychologie und Philosophie miteinander verbinden?
Ja, das wird durchaus positiv wahrgenommen. Ich denke, wir haben heute in den empirischen Wissenschaften, wir sind sehr, sehr emsig dran, immer neue Daten zu generieren, Resultate zu liefern, Publikationen zu schreiben und so weiter. Und die Philosophie hat ihre Stärke eigentlich darin, wieder mal die Sachen zusammenzufassen und zu bewerten und sagen, was weiß man eigentlich jetzt, was ist eigentlich der Wissensstand, sind die Konzepte gut definiert und so weiter. Also wenn die experimentellen Forschungen Gefahr laufen, in den blinden Empirismus hineinzugehen, dass man einfach immer wieder mehr und mehr Experimente macht, dann ist die Philosophie schon so eine Art Gegenpol, indem sie wieder mal sammelt und sagt, ja, das sind die Konzepte und da gibt es Gemeinsamkeiten und so weiter. Und da sehe ich auch die Stärke und den Bedarf an Philosophie.
Black Mamba oder die Macht der Imagination, wie unser Gehirn die Wirklichkeit bestimmt. So heißt das Buch meines heutigen Gastes, Professor Fred Mast, Wahrnehmungspsychologe an der Universität Bern. Herr Mast, Sie haben viel publiziert in Ihrer Laufbahn, aber immer für ein Publikum vom Fach. Mit Black Mamba haben Sie zum ersten Mal jetzt ein Buch über Imagination für den Laien geschrieben. Warum war Ihnen das wichtig, dieses Thema auch einer breiten Leserschaft mal zugänglich zu machen?
Ja, das war mir in der Tat sehr wichtig. Also es war mir wirklich ein Anliegen, dass und ich bin wirklich überzeugt, was wir erforschen, das bleibt noch zu stark im akademischen Elfenbeinturm und wird auf Fachkongressen mitgeteilt und bleibt eigentlich dann in einer Insider-Community gefangen. Die Insider-Community ist natürlich ganz wichtig für den wissenschaftlichen Austausch, das steht außer Frage. Aber ich denke schon, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben, auch die breitere Öffentlichkeit auch zu informieren, was wir machen und auch etwas weiterzugeben und dass die breitere Öffentlichkeit sich auch Gedanken macht und die macht sich ja oft sehr gute Gedanken über die Dinge, die wir tun und dass wir da eben einen Input geben, der mindestens zum Denken anregen kann.
Es ist ein wunderbares Buch, sehr gut verständlich. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, dieses Fachthema anschaulich für jedermann zu machen?
Ja, es ging auf und ab. Meistens sind es die Themen, wo man gerade sehr viel darüber geforscht hat, wo es sehr schwierig ist, das anschaulich zu machen. Man hat fast ein bisschen zu viel Detailwissen und will das alles auch noch reinbringen. Und dort fällt es manchmal fast am schwersten, das allgemein verständlich rüberzubringen, weil man so in den Details auch ein bisschen gefangen ist und diese auch irgendwie mitteilen kann. Und dann fällt die Generalisierung etwas schwerer. Also es gab auf und ab. Es gab wirklich auch einige Kapitel, die kamen wieder zurück. Und mit dem Kommentar, hier fallen Sie in den akademischen Duktus. Und war dann eine klare Ansage, dass das so nicht geht, oder? Das musste dann wieder nochmal deutlich umgeschrieben werden. Und, aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch Freude daran, auch in den Vorlesungen Dinge zu erklären, Sachverhalte verständlich darzustellen und zu erklären.
Was würde sich in meinem Leben zum Beispiel ändern, wenn ich der Fantasie und der Imagination mehr Raum lassen würde? Gut, wir kennen uns jetzt nicht so gut, ja. Aber so grundsätzlich, was könnte sich ändern?
Ja, Sie könnten zum Beispiel planen. Also wenn die Fantasie ist ja auch gut, wenn man zum Beispiel die Zukunft vorwegnehmen kann, wenn man zum Beispiel plant, was ist mit mir in 10 Jahren zum Beispiel, das erlaubt Ihnen ja Ihre Fantasie, sich in der Zeit nach vorne zu projizieren und ein bisschen sich zu überlegen oder ein bisschen zu simulieren, wie könnte das denn sein? Wo wollen Sie sein in 10 Jahren? Das könnte ja unter Umständen, wenn Sie das ausprobieren, verschiedene Varianten ausprobieren, könnte zum Beispiel Ihr Verhalten heute vielleicht leicht beeinflussen, weil Sie vielleicht eine Variante Ihrer Zukunft entdecken, auf die Sie dann hinarbeiten möchten. Das wäre eine Möglichkeit.
In Ihrem Buch schreiben Sie, wir müssen unsere Betriebsanleitung besser lernen. Davon würde unser Umgang mit Medien profitieren, unser Wahlverhalten, Stereotypen und der Umgang mit Diversität. Inwiefern?
Ja, es ist erstaunlich, dass wir relativ wenig darüber wissen oder dass das Wissen, was man eben in der Wissenschaft hat, wie Entscheidungen zum Beispiel zustande kommen, dass da relativ wenig verständlich dargestellt wird, auch einem Laienpublikum verständlich dargestellt wird. Eine Entscheidung ist ja nicht irgendetwas, was einfach so passiert. Da fließen verschiedene Informationen mit ein, verschiedene Faktoren sind dabei beteiligt und die beginnt man langsam zu verstehen, ja, was eigentlich ist. Warum entscheiden wir überhaupt und wie kommen wir zu einer Entscheidung? Zum Beispiel Stimme geben für diesen Politiker oder diese Politikerin. Das sind alles Prozesse, die mentale Prozesse haben und die haben eine Anatomie, diese Prozesse, die man sehr gut verstehen kann. Und wenn man das besser versteht, kann man auch letztlich besser entscheiden oder seine Entscheidung besser abwägen. Oder man versteht vielleicht besser, wodurch man beeinflusst wurde und wie Beeinflussung funktioniert. Man kann ja dann immer noch frei entscheiden, ob man jetzt dieser Beeinflussung Glauben schenkt oder ob man sie verwerfen will.
Welche Voreinstellungen im Hirn haben wir zum Beispiel bei Stereotypen?
Ja, dass wenn Sie zum Beispiel in Begleitung eines Mannes zum Beispiel in ein Restaurant gehen und Sie bestellen ein Bier, als Frau und der Mann bestellt einen Tee, dann ist es wahrscheinlich relativ wahrscheinlich, dass bei der Auslieferung des Getränkes ein Fehler passiert. Der Mann kriegt wahrscheinlich das Bier und sie den Tee, obwohl sie es andersrum bestellt haben. Da hat der Kellner oder die Bedienung hat eben ein Stereotyp, dass Männer trinken Bier, Frauen trinken Tee. Und das ist so eine Abkürzung natürlich. Daran ist ja eine Faustregel und die muss gar nicht unbedingt schlecht sein. Aber es kommt natürlich relativ oft zu solchen Verwechslungen und dann gibt es solche Fehler natürlich. Aber dahinter steckt eigentlich ein Mechanismus, der durchaus brauchbar ist, dass man eben schneller Informationen abspeichern kann und sein Gehirn entlastet von zusätzlicher Information. Man verlässt sich eben auf diese Faustregel. Ja.
Aber beraubt uns diese Voreinstellung nicht dann auch der Flexibilität und der Möglichkeit, mal was anders zu machen?
Genau, das ist schon so, dass man eben, Stereotypen sind auch so Fixierungen ein Stück weit, aber es sind halt so Faustregeln, die durchaus adaptiv sind im Leben. Wir organisieren halt unsere Welt auch nach gewissen Faustregeln Und es braucht Aufwand, sie in Frage zu stellen. Aber es ist eben möglich. Und das müssten wir dann eben genau schauen, wie kann man das in Frage stellen? Wie kann man das nochmal reflektieren? Soll man nochmal darüber nachdenken zum Beispiel? Mit solchen Methoden kann man eben dann den Stereotypen entgegenkommen. Ja.
Wo und wann sollten wir das lernen, unsere Betriebsanleitung, also unsere Motive zu reflektieren?
Ja, schon in der Schule wäre es gut. Also gar nicht unbedingt nur im Kontext der Medienrezeption, sondern generell als Schulfach könnte man eben auch solche Mechanismen, wie funktioniert Wahrnehmung, wie entscheiden wir und so weiter, das könnte man früher in die Schule mit einfließen lassen.
Mhm. Herr Mast, vielen Dank für die Einblicke in unser Gehirn.
Vielen Dank, Frau Berg, vielen Dank für die Einladung.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Thomas Lenzen verantwortlich. Hier geht es gleich weiter mit der Lesenswertkritik. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.